Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Gott seine Gemeinde oft gerade in dunklen, moralisch zerrütteten Städten baut. So war es auch in Thessalonich, eine sündige Umgebung und mitten darin eine Gemeinde, die in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus ist. Diese Formulierung ist mehr als eine fromme Einleitung, sie öffnet einen tiefen Einblick darin, wer der dreieine Gott ist, wo die Gemeinde sich geistlich befindet und wie aus gewöhnlichen, gefallenen Menschen ein heiliges Leben für das Gemeindeleben hervorgebracht wird. Die Gemeinde in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wenn Paulus an die Gemeinde der Thessalonicher schreibt, ordnet er sie nicht zuerst geografisch oder organisatorisch ein, sondern ontologisch, an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dieses kleine Wörtchen in öffnet einen weiten Raum. Es macht deutlich, dass die Gemeinde nicht nur von Gott herkommt und zu Gott gehört, sondern in Gott ist. Geschöpfe haben ihren Ursprung in Gott, Kinder aber haben ihr Leben in Gott. Paulus sieht die Thessalonicher nicht mehr als eine lose Gruppe Glaubender in einer heidnischen Hafenstadt, sondern als ein Volk, das in die Sphäre Gottes versetzt ist, hineingenommen in das Lebensklima des Vaters und des Sohnes. Wenn wir das Neue Testament lesen, übersehen wir leicht Ausdrücke wie in Christus, im Herrn und in Gott oder nehmen sie als selbstverständlich hin. Wir müssen tief von dem Ausdruck in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus beeindruckt sein. Diese Aussage ist wunderbar. Es ist etwas Gewaltiges, dass Menschen in Gott sind. Damit wird Gemeinde von Grund auf anders verstanden. Sie ist nicht ein religiöser Verein, der sich um gemeinsame Überzeugungen gruppiert, sondern ein Leib von Menschen, die in einer organischen Lebensverbindung mit dem dreieinen Gott stehen. In Gott dem Vater zu sein, bedeutet, aus seiner Liebe, seiner Treue, seinem väterlichen Wohlwollen zu leben. In dem Herrn Jesus Christus zu sein heißt, seine Stellung vor Gott, sein auferstandenes Leben und seine Gnade zu teilen. Das gibt eine Identität, die nicht von Herkunft, Bildung oder Kultur getragen wird, sondern vom Ort des Lebens, im Geist, in Gott. So kann eine Gemeinde in einer unruhigen Stadt dennoch innerlich geborgen sein, weil ihr eigentlicher Standort unverrückbar ist. Diese Perspektive schenkt dem Gemeindeleben zugleich Würde und Gelassenheit. Würde, weil es etwas Gewaltiges ist, dass Menschen in Gott sind, Gelassenheit, weil die Umstände diese Stellung nicht aufheben können. Ob die Gemeinde verfolgt oder anerkannt wird, ob sie äußerlich wächst oder klein bleibt, sie bleibt in Gott dem Vater und in dem Herrn Jesus Christus verankert. Daraus erwächst ein stiller Mut, die eigenen Beziehungen, Entscheidungen und Dienste nicht aus Angst oder Ehrgeiz zu gestalten, sondern aus dem Bewusstsein, wir handeln aus der Mitte Gottes heraus. In dieser inneren Verortung liegt ein tiefer Trost, wer in Gott ist, muss sich nicht ständig selbst sichern. Er darf lernen, in dem zu ruhen, in dem er schon ist. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Wer beginnt zu verinnerlichen, dass Gemeinde in Gott dem Vater und im Herrn Jesus Christus angesiedelt ist, gewinnt eine neue Sicht auf sich selbst und auf die Geschwister. Konflikte, Schwächen und Begrenzungen bleiben real, verlieren aber ihre letzte Deutungshoheit. Unter der Oberfläche eines oft unvollkommenen Gemeindebildes steht eine unverrückbare Wahrheit: Gott hat uns in sich hineingenommen. Wer sich dieser Wirklichkeit immer wieder aussetzt, findet Identität jenseits der eigenen Leistungen und Sicherheit jenseits äußerer Stabilität. So wird das Gemeindeleben nicht durch menschliche Perfektion, sondern durch die Treue dessen getragen, in dem wir sind, und gerade darin liegt seine stille Stärke. Der dreieine Gott als Quelle des heiligen Lebens. In den wenigen Versen von 1 Thessalonicher 1 tritt der dreieine Gott in einer erstaunlichen Dichte hervor. Der Vater steht vor uns als der, vor dem Paulus unaufhörlich an das Werk des Glaubens, die Mühe der Liebe und das standhafte Ausharren der Hoffnung denkt. Er ist nicht eine ferne Instanz, sondern der Gott, den Paulus unseren Gott und Vater nennt, der Ursprung und Beobachter eines neuen Lebensstils in der Gemeinde. Der Sohn erscheint als der von den Toten Auferweckte, dessen Wiederkunft die Hoffnung der Thessalonicher prägt, sie erwarten seinen Sohn von den Himmeln. Jesus, der uns von dem kommenden Zorn befreit. Der Heilige Geist schließlich tritt als der unsichtbare, aber wirksame Atem dieses ganzen Geschehens auf, das Evangelium kommt in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, und mitten in Drangsal erfüllt die Freude des Heiligen Geistes die Gläubigen. und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Ausdruck »die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus« ist einzigartig. Einerseits gehört die Gemeinde zu bestimmten Personen, andererseits ist sie in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Diese Art, von der Gemeinde zu sprechen, ist ganz anders als die Formulierung in 1. Korinther Kapitel 1 Vers 2. Heiligkeit ist vor diesem Hintergrund nicht zunächst ein moralisches Ideal, das wir uns mit Mühe aneignen, sondern die Frucht dieses dreifachen göttlichen Wirkens. Der Vater teilt sein eigenes Leben mit uns, indem wir von Gott geboren werden, der Sohn öffnet durch seinen Tod und seine Auferstehung den Raum der Gnade und befreit von Schuld und zukünftigem Gericht. Der Heilige Geist macht dieses Heil gegenwärtig, verankert es im Herzen, gibt Gewissheit, Freude und Kraft im Alltag. Wo der dreieine Gott so im Wort präsent ist, entsteht ein heiliges Leben nicht durch Druck von außen, sondern durch einen inneren Strom von Leben. Das Gemeindeleben wird dann zu einem Feld, auf dem dieses Leben Wurzeln schlägt, wächst und Gestalt gewinnt, unscheinbar und doch wirksam, bruchstückhaft und doch getragen von der Fülle Gottes. Die Folge ist ein Gemeindeleben, das nicht in erster Linie durch Regeln, sondern durch Beziehung geprägt ist. Der Vater ruft in die verantwortliche Freiheit seiner Kinder, der Sohn führt in die Nachfolge, die das Kreuz nicht scheut, und der Geist führt in eine heilige Sensibilität für Gottes Gegenwart und Willen. Daraus entsteht kein perfektes, aber ein lebendiges Miteinander. Man lernt, Versagen im Licht der Gnade zu sehen, Dienst als Antwort auf göttliche Liebe zu verstehen und Standhaftigkeit als Frucht der Hoffnung auf den wiederkommenden Sohn zu schätzen. Die Heiligkeit, die auf diese Weise wächst, ist nie stolz, sie weiß, dass ihre Quelle nicht im Menschen, sondern in dem dreieinen Gott liegt, der sich der Gemeinde schenkt. Gerade das aber macht Mut, den eigenen Weg weiterzugehen, auch wenn vieles noch im Werden ist. Unaufhörlich erinnern wir uns dabei vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens und an eure Mühe der Liebe und an euer standhaftes Ausharren der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und seinen Sohn von den Himmeln zu erwarten, den er von den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns von dem kommenden Zorn befreit. Wer den dreieinen Gott als Quelle des heiligen Lebens erkennt, muss Heiligkeit nicht länger als Last tragen. Statt sich an einem unerreichbaren Ideal abzuarbeiten, darf das Herz Schritt für Schritt an die lebendige Wirklichkeit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes gewöhnt werden. In dieser Beziehung wird Heiligung zur Geschichte Gottes mit einem Menschen und einer Gemeinde. Das entlastet und zugleich ermutigt, jede kleine Regung des Glaubens, jede unscheinbare Mühe der Liebe, jedes leise Ausharren der Hoffnung bekommt Gewicht, weil Gott selbst dahinter steht. So darf das Gemeindeleben ein Raum werden, in dem man nicht von menschlicher Perfektion beeindruckt ist, sondern von der geduldigen, heiligenden Gegenwart des dreieinen Gottes. Von Gott geboren, heilige Menschen in einer unheiligen Welt. Die Stadt Thessalonich war nicht gerade ein naheliegender Ort, um von einer heiligen Gemeinde zu sprechen. Handelswege, religiöser Pluralismus, moralische Unordnung, das Umfeld war alles andere als fromm. Gerade dort aber entsteht eine Gemeinde, die Paulus ohne Zögern in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus nennt. Der Unterschied lag nicht in einem überlegenen Charakter der Thessalonicher, sondern in einem radikalen Bruch mit ihrer alten Lebensart. Sie selbst berichten, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und Gott zugewandt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Diese Abwendung und Hinwendung ist mehr als eine äußere Religionsänderung, sie ist das sichtbare Zeichen einer neuen Geburt. Wer an Christus glaubt, wird aus der alten Menschheit herausgenommen und in Christus hineinversetzt, er wird von Gott geboren und bekommt Teil an seiner Artikel. Die Gemeinde besteht aus einer Gruppe von Menschen, die eine gemeinsame Einheit mit Gott haben und an ihm teilhaben. Außerdem fährt Alford fort und sagt, dass der Ausdruck in Gott, dem Vater, ein Kennzeichen, ein Hinweis darauf ist, dass die in der Gemeinde nicht länger Heiden sind, nicht länger aus den Nationen stammen. Die Nationen haben Gott nicht, aber die Gemeinde besteht aus einer Gruppe von Menschen, die in Gott, dem Vater, sind. So beginnt Heiligkeit nicht bei der moralischen Verbesserung, sondern bei einer neuen Identität. In der Sprache des Neuen Testaments gehören die Glaubenden nun zur Art Gottes, sie besitzen sein Leben und seine Natur. Diese innere Wirklichkeit bleibt dem Auge oft verborgen, sie wird aber erkenntlich an den Früchten, Werk des Glaubens, Mühe der Liebe, Ausharren der Hoffnung. Inmitten einer Umgebung, die von Götzendienst und Selbstbehauptung geprägt ist, wächst ein anderes Leben heran, ein Leben, das sich auf den lebendigen und wahren Gott ausrichtet, das in Liebe für andere mühevoll arbeitet und in der Hoffnung auf Christus standhaft bleibt. Heilige Menschen sind darum nicht makellose Gestalten, sondern solche, bei denen Jesu Gegenwart im Alltag Spuren hinterlässt. Für das Gemeindeleben hat das weitreichende Folgen. Eine Gemeinde, die aus von Gott geborenen Menschen besteht, bleibt zwar mit der unheiligen Welt verwoben, ist aber innerlich nicht mehr von ihr bestimmt. Sie kann mitten in einer gebrochenen Kultur leben, ohne deren Maßstäbe zum letzten Maßstab zu machen. Das schenkt Freiheit, aber auch Verantwortung. Wo Gottes Art in einem Menschen Gestalt gewinnt, bleibt es nicht bei einer privaten Frömmigkeit. Denken, Reden und Handeln werden zu einem stillen Zeugnis dafür, dass ein anderer Herr das Sagen hat. Eine solche Gemeinde wird nicht durch moralische Strenge heilig, sondern dadurch, dass der von Gott geborene Christus in ihr Raum gewinnt. Darin liegt eine leise, aber reale Hoffnung. Auch in unseren Städten und Gemeinden kann Gott sich ein Volk formen, das von ihm her lebt, trotz aller Schwachheit, aber getragen von seiner erneuernden Kraft. Denn sie selbst berichten über uns, was für einen Eingang wir bei euch fanden und wie ihr euch von den Götzen abgewandt und Gott zugewandt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Unaufhörlich erinnern wir uns dabei vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens und an eure Mühe der Liebe und an euer standhaftes Ausharren der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Wer sich als von Gott geboren erkennt, muss sich nicht länger über seine Herkunft oder seine Umgebung definieren. Vergangenheit, Kultur und persönliche Prägung behalten Gewicht, verlieren aber das letzte Wort. Das schenkt Mut, sich nicht mit einem geistlichen Mittelmaß abzufinden. Wo Gott neues Leben geschenkt hat, darf dieses Leben wachsen und den Alltag durchdringen. So kann selbst in einer Umgebung, die Gottes Wege wenig achtet, ein anderes Leuchten sichtbar werden, und spektakulär, aber echt. In dieser Perspektive wird das Gemeindeleben zu einem Ort, an dem nicht die Perfekten versammelt sind, sondern Menschen, an denen Gott arbeitet. Wer das glaubt, darf mit einem gewissen Frieden auf die eigene Unvollkommenheit blicken und zugleich hoffnungsvoll erwarten, was Gottes Leben noch hervorbringen wird. Vater, wir danken dir, dass du uns in deinem Sohn aus der Finsternis herausgerufen und in dich selbst hineingestellt hast. Du siehst unsere Schwachheit und die Unreinheit der Welt um uns her, und doch erklärst du uns in Christus zu deinem heiligen Volk. Stärke in uns das Bewusstsein, dass wir in dir, unserem Vater, und in unserem Herrn Jesus Christus sind, und lass dieses Bewusstsein unser tägliches Leben und unser Miteinander in der Gemeinde prägen. Heiliger Geist, erfülle uns neu mit der Kraft deines Wortes, damit Glaube, Liebe und Hoffnung in uns wachsen und dein heiliges Leben inmitten unserer Umgebung leuchtet. Lass unsere Gemeinden Orte sein, an denen man etwas von dir, dem dreieinen Gott, schmeckt und deine rettende Gnade sichtbar wird. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.